Freue mich heute bei euch zu sein und bringe auch ganz liebe Grüße von nebenan mit, von der Mennonitenbrüdergemeinde, auch hier in Halle. Und wohnen tue ich ja noch näher, das sind gerade mal, glaube ich, 200 Meter. Wir möchten heute gemeinsam darüber nachdenken, was Gott uns zu sagen hat. Vielleicht kennt ihr das, bei Kindern kann man das ganz häufig beobachten, dass sie irgendwelchen Sportlern nachmachen. Vor kurzem war ja die WM und dann manche kaufen sich dann auch ein Trikot und dann laufen sie damit rum und sagen, ich bin Mbappé, ich bin Ronaldo, Musiala und Wirtz und wie sie alle heißen und versuchen ihnen auch von ihrer Haltung gewissermaßen nachzumachen. Und ich finde das mehr als vernünftig, das ist gut, von Guten, von Vorbildern, die es können, einfach mal zu lernen und was zu übernehmen. Und das möchten wir heute auch machen. Wir möchten uns ein Vorbild ansehen und dann gucken, kann ich das übernehmen? Was kann ich davon übernehmen? Wir haben in der Bibel ganz viele Vorbilder. Ich möchte ein Vorbild aus dem Alten Testament anführen. Im zweiten Buch Mose beginnt ja eine Geschichte, die dann einen ganz langes Stück geht, also es ist ein ganz großer Zusammenhang. In 2. Mose am Anfang, da wird Mose geboren, danach folgt der Auszug aus Ägypten, dann 40 Jahre Wüstenwanderung mit all ihren Höhen und Tiefen und dann geht das Leben von diesem Mose, diesem einzigartigen Diener Gottes zu Ende und in 5. Mose 34, Vers 10 steht, es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr kannte von Angesicht zu Angesicht. Mose geht. Aber das Volk ist noch gar nicht am Ziel. Wie geht es denn jetzt weiter? War es das für alle? Ich lese mal aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 31. Da hält Mose eine seiner letzten Reden und ich lese mal Verse 7 und 8. Und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel, sei stark und mutig, denn du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das der Herr ihren Vätern zu geben geschworen hat. Und du wirst es ihnen als Erbe austeilen. Der Herr aber ist es, der selbst vor dir hergeht. Er wird mit dir sein und wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Und um diesen Josua soll es heute gehen. Hier beginnt, könnte man sagen, seine Geschichte. Das ist nicht ganz richtig, gleich sage ich noch was dazu. Josua, Jehoshua in Hebräisch, bedeutet, der Herr ist Rettung. Und denselben Namen trägt später unser Herr Jesus Christus. Jesus ist die griechische Form davon. Der Herr ist Rettung. Josua ist uns eigentlich bereits bekannt. Bereits kurz nach dem Auszug, das Volk Israel trifft auf die Amalekiter. Mose steht auf dem Berg, Aaron und Hur heben ihm die Hände, damit sie nicht müde werden und er betet. Und unten Josua und das Volk kämpfen. Josua hat das Volk angeführt, sie haben gekämpft. Da kommt Josua das erste Mal, würde ich sagen, so ganz prägnant vor. Und als Mose nachher 40 Tage auf den Berg Sinai geht, da geht er gar nicht alleine. In 2. Mose 24 steht, da machte sich Mose auf samt seinem Diener Josua und Mose stieg auf den Berg Gottes. Und später kommen sie auch zusammen runter. Wo Josua in der Zwischenzeit war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall begegnet er uns bereits dort. Josua war auch einer von den 12 Kundschaftern, die ausgesandt wurden, als es, man könnte jetzt auf das Ganze gesehen sagen, gar nicht so lange nach dem Auszug, ich meine, das sind schon eine Weile vergangen, da ging es darum, das Land auszukundschaften, das sie dann mit Mose zusammen einnehmen wollten. 10 von den Kundschaftern sagten, das schaffen wir niemals. Die Bewohner sind viel zu stark, die Stadtmauern sind fest und groß und da gibt es Riesen, in deren Augen sind wir wie Heuschrecken. Einmal drauftreten, weg ist er. Nur 2 Männer machen Mut, Kaleb und dieser Josua. Und dieser Josua soll nun dieses Volk in dieses Land führen. Ich weiß nicht, wie es ihm innerlich ging, als er verstanden hat, er soll es jetzt tun. Ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, wenn mir jetzt jemand so eine Aufgabe gibt. Er wusste doch nur sogar am besten, was das für ein widerspenstiges, so nennt Gott das manchmal, Volk ist. Schließlich wollten sie ihn ja damals schon einmal steinigen. Das ist doch kein Spaß. Und der Hass, der bis jetzt immer Mose in erster Linie galt, der wird jetzt ihm gelten. Er wusste doch am besten, dass die Völker, die es zu erobern gilt, stärker waren. Er hat die Riesen doch selbst gesehen. Es wäre doch viel einfacher, jetzt jemand anderen zu schicken, der die noch nie gesehen hat, weil er könnte, der wüsste halt nicht, worum es geht. Das ist dann manchmal einfacher, so jemanden zu motivieren, als jemand, der das natürlich schon gesehen hat. Und dem kannst du ja nichts vormachen. Wie will man so einen motivieren? Gott selbst übernimmt es. Und wir lesen aus Josua Kapitel 1, die Verse werden uns angestrahlt, ab Vers 1. Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses, folgendermaßen: Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf, ziehe über den Jordan, dort, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Von der Wüste und dem Libanon dort bis zum großen Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zu dem großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen. Niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, vor dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und nicht verzagt, denn der Herr dein Gott ist mit dir überall, wo du hingehst. Eine Aussage, die hier hervorsticht und die ich schon erst im fünften Buch Mose gelesen habe: sei stark und mutig. Vers 6, Vers 7, sei stark und sehr mutig. Vers 9, habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Was bedeutet dieses sei stark und mutig? Was hilft es, wenn ich jemandem, der wie ein Zwerg vor einem vielfach größeren Feind steht, und dann sage ich ihm, du sei mal stark und mutig? Das ändert doch gar nichts, wenn ich ihm das sage. Was bringen dann solche Sätze? Glaub an dich, du schaffst das schon, zieh das durch, lass den Kopf nicht hängen, bleib positiv, bleib selbstbewusst, du machst das schon. Das wären doch nur arme Sprüche, aber kein Grund, Mut zu haben, wenn man sich selbst kennt. Der Grund, warum Josua motiviert war und auch sein konnte, lag nicht in einem du schaffst das, sondern Vers 5: Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Wer ist ich? Gott. Und am Ende von Vers 9: Denn der Herr dein Gott ist mit dir überall, wo du hingehst. Genau das ist der Grund, warum er stark und mutig sein durfte. Die Stärke liegt also nicht im Selbstbewusstsein, sondern im Gottesbewusstsein. Und den Satz können wir uns merken. Nicht im Selbstbewusstsein, sondern der Blick auf Gott. Was haben wir eben gesungen? Alle Augen auf dich. Viel zu schnell gucken wir auf uns und dann wird man mutlos. Aber alle Augen auf dich. Stellen wir uns mal folgendes Bild vor. Da steht ein kleiner Junge auf dem Spielplatz vor einer Truppe Jugendlicher. Die sind doppelt so groß wie er. Sagen wir mal 10 Mann. Mit Messern bewaffnet, und dann kommt von hinten eine Stimme zu dem Jungen: Sei stark und mutig. Naja, das sieht doch jeder, dieser Satz hilft gerade nicht. Aber dann schwenkt das Bild und dann sieht man, wer gesagt hat, sei stark und mutig. Hinter dem Kind steht eine ganze Armee. Dagegen sind diese Jugendlichen ein Witz. Dann hat dieses sei stark und mutig aber sowas von Bedeutung. Hängt also davon ab, wer sagt es und wie ist es? Habe ich jetzt Grund, stark und mutig zu sein? So wie es in diesem Kinderlied heißt, an der Hand eines Starken zu gehen, das ist schön, das macht stark, dann fühlt man sich sogar stark. An der Hand eines Starken zu gehen, das gibt Mut und Sicherheit. Ein Beispiel, also Luther übersetzt diese Verse mit: Sei getrost und unverzagt. Und ein Beispiel für so ein verzagtes Denken, dass man sagt, boah, das schaffen wir doch nie, das hatten die Einwohner von Jericho. Kurz danach schicken die Spione los, zwei Kundschafter, die Jericho erkunden sollten. Und dann sagt die Rahab, auf die sie dort treffen, in Kapitel 2, Vers 11 lese ich mal, ist jetzt, was sie sagt. Und als wir dies hörten, wie Gott sie nämlich geführt hat und wen sie alles schon besiegt haben, da wurde unser Herz verzagt und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand von euch. Und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand vor euch. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Die waren absolut maximal verzagt. Zu Recht. Die hatten keinen Gott hinter sich. Würde Josua auf die Probleme sehen, hätte er Grund genug, verzagt zu sein. Würde er auf seine eigenen Fähigkeiten sehen, ebenso. Sieht er aber auf Gott, hat er Grund genug, getrost und unverzagt, mutig und stark zu sein. Auch David kannte das. Als er vor Goliath stand, was sagte er? Du kommst zu mir mit deinem Speer und so weiter, ich komme aber mit meinem Gott. Und genauso hat er auch gewonnen, das war ja nicht nur einfach ein netter Satz. In Psalm 23, Vers 4 sagt er, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Warum? Denn du bist bei mir. Er hatte diesen Gott. Und das möchte ich auch uns zusprechen. Wir dürfen Mut und innere Ruhe haben, wenn der Herr mit uns ist. Es ist kein psychologischer Trick, sondern der Herr ist echt. Und seine Nähe bringt Ruhe im Herzen. So wie dieses alte Lied heißt, sei getrost und unverzagt, blick nur auf den Herrn. Wer es im Glauben mit ihm wagt, dem hilft er so gern. Gott hat seine Zusage an zwei Bedingungen geknüpft. Die lesen wir in Vers 7 und 8. Also Gott hat ihm ja die Zusage gemacht, du sollst dieses Land einnehmen. Also volles Vertrauen, dass Gott das auch tun wird und ihm helfen wird. Aber nicht nur die Verheißung ist da, er sollte auch Gottes Wort, das Gesetz von Mose, das Gott Mose gegeben hat, er sollte es erforschen und tun. Und dann wirst du weise handeln, dann wirst du gelingen haben. Also Glaube und Gehorsam, die gehen zusammen in einem Schritt. Und wir haben auch Gottes Wort. Und wir haben den gleichen Gott. Und auch wir sind aufgefordert, mit diesem Wort Gottes uns zu beschäftigen, zu forschen und zu tun. Und dann werden auch wir weise handeln, dann werden wir großartige Dinge erleben. Soweit die Theorie. Und wie war es jetzt bei Josua in echt? Also man kann ja alles sagen, ne? Man kann ja große Sprüche machen. Aber hat sich das dann bewahrheitet im Leben von Josua? Wie ging es weiter? Hat Gott sein Wort gehalten? Hat Josua das auch erlebt? Oder waren das nur große Worte? Wir wissen, dass sich in dem Land, seitdem Josua da zum Erkundschaften war, gar nichts geändert hat. Die Bewohner waren immer noch dort. Die Riesen waren immer noch groß, sind nicht kleiner geworden. Die Mauern sind auch nicht niedriger geworden. Aber jetzt waren sie so weit, dass sie Gott vertrauten und im Glauben das Land einnehmen konnten. Nur das hat sich geändert. Und dann kommt die erste Glaubensprüfung. Die sollen nämlich, die waren jetzt noch hinterm Jordan und sollten jetzt durch den Jordan gehen. Und Gott sagt ihnen in Josua 3, Vers 13, lese ich mal die Zusage. Wenn dann die Fußsohlen der Priester, welche die Lade des Herrn der ganzen Erde tragen, im Wasser des Jordans stillstehen, so wird das Wasser des Jordan, das Wasser, das von oben herabfließt, abgeschnitten werden und es wird stehen bleiben wie ein Damm. Nehmen wir an, ich wäre ein Priester, jetzt gehst du ins Wasser und merkst, das Wasser läuft immer noch. Und da steht sogar, das Wasser ist über die Ufer getreten. Das war nicht so wie jetzt gerade so, kaum Wasser im Rhein oder so, sondern da war richtig was los. Die gehen rein und tatsächlich, als die Priester stehen blieben auf dem Boden, dann blieb das Wasser stehen. 20 Kilometer ungefähr weiter nördlich blieb das Wasser stehen bei dem Ort Adam. Und irgendwann auf einmal war hier alles trocken. Und sie gingen hindurch. Sie haben vertraut, waren gehorsam, sind mutig gewesen und Gott hat die Hilfe gegeben. Gott hat sie nicht enttäuscht. An dem Tag steht in Josua 4, Vers 14, an diesem Tag machte der Herr den Josua groß. Eigentlich müsste man Gott groß machen, er hat ja das Wasser angehalten. Aber Josua ist vorangegangen. Zweite Glaubensprüfung, die Einnahme von Jericho. Eine seltsame und unlogische Eroberungstaktik. Sie sollten 6 Tage lang einmal immer um die Stadt leise gehen. Nichts sagen, leise gehen. Das macht doch gar keinen Sinn. Die haben doch schon Kriege gewonnen, die wissen doch, wie es geht. Und dass das nicht hilft. Was machen sie? Gott sagt, ihr sollt das so tun. Sie gehen leise um die Stadt. Am 7. Tag 7-mal um die Stadt. Und dann, was passiert dann? Nichts. Josua 6, Vers 20 lese ich. Da erhob das Volk ein Kriegsgeschrei und die Priester stießen in die Schofarhörner. Als nun das Volk den Schall der Hörner hörte und ein großes Kriegsgeschrei erhob, da stürzten die Mauer in sich zusammen und das Volk drang in die Stadt ein, jeder gerade vor sich hin, so nahmen sie die Stadt ein. Gott hat eingegriffen. Kein leeres Versprechen, aber bis zuletzt galt es, blind zu vertrauen. Mutig und stark. Es geht weiter. Die nächste Stadt, Ai. Ich weiß nicht, 15 Kilometer, glaube ich, habe ich irgendwo auf der Karte geguckt. Die nächste Stadt muss erobert werden. Dann sagen sie, ach, es reicht, wenn wir 2.000, 3.000 Leute hinschicken. Also da waren einige, die haben sich das angeguckt. Das kriegen wir hin. 3.000 gehen hin. Was passiert? Mutig, stark, geht man hin. Und verloren. Ich glaube, 36 Mann starben. Sie wurden in die Flucht geschlagen. Haben nichts erreicht, haben verloren. Josua ist maximal verzweifelt. Und weil er sagt, oder er hat ja auch nichts falsch gemacht. Er hat ja vertraut, er hat ja alles gemacht. Er hat Gott beim Wort genommen. Und jetzt dieses, er versteht Gott nicht mehr. Ich lese mal Josua 7, Vers 7. Und Josua sprach, ach Herr, Herr, warum hast du denn dieses Volk über den Jordan geführt? Um uns in die Hände der Amoriter zu geben und uns umzubringen? Oh, hätten wir uns doch entschlossen, jenseits des Jordans zu bleiben. Merkt man seine Verzweiflung? Ach Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seine Feinden den Rücken gekehrt hat, nachdem wir weggelaufen sind. Ist doch peinlich alles jetzt. Dann sagt Gott zu ihm, du steh mal auf vom Boden. Da war heimlicher Ungehorsam. Und nachdem dieser Ungehorsam vollständig ausgeräumt war, besiegten sie mit Gottes Hilfe Ai, diese Stadt. Dann geht es weiter, da kommen auf einmal Menschen von ganz weit her, denken die. Es waren nämlich die Nächsten, die waren auch wieder nur 15 Kilometer weiter, die Gibeoniter. Die haben sich nämlich so verkleidet, die haben auf ihre Esel so alte Tücher gelegt, schon so zerlumpte Dinger. Ihre Klamotten waren absolut durchgeschlissen, die Schuhe verschlissen und geflickt und hatten Brot mit, das war hart und schimmelig. Und dann kommen die und sagen, wir sind von Weitem gekommen und wir haben von eurem großen Gott gehört und wir möchten eure Knechte sein und macht einen Bund mit uns. Die waren erstmal ein bisschen misstrauisch, aber dann steht da leider in Josua 9, ich lese mal Vers 14, da nahmen die Männer Israels von ihrer Speise, aber den Mund des Herrn befragten sie nicht. Sie haben nicht gefragt, Gott, was sagst du eigentlich dazu? Irgendwie waren sie selbstsicher geworden und dachten, mein Bauchgefühl wird schon passen. Also selbst Dinge, die einem dann so einfach erscheinen und nachvollziehbar, sie haben leider vergessen, Gott um Rat zu fragen. Das waren leider quasi die Nächsten, die dran gewesen wären. Deshalb konnten sie dann nachher sie nicht vertilgen, obwohl es ja eigentlich geboten war und jetzt standen sie in einer Klemme. Aber daraus haben sie gelernt. Nachher in Kapitel 10 und 11 mache ich es kurz, aber das ist eigentlich eine super spannende Geschichte. Und ich möchte nur ermutigen, diese Geschichte einfach mal am Stück durchzulesen. Das Schöne daran ist, es ist eine wahre Geschichte. Ja? Also Märchen würde ich jetzt sagen, wer Zeit hat und Lust hat, kann die auch lesen. Aber das hier, das war wirklich so. Dann haben sie in Kapitel 10, wird beschrieben, wie sie das ganze Südreich eingenommen haben. Sie haben auch viele erschlagen, aber da steht, Gott hat Hagelkörner geschickt und dadurch wurden noch viel mehr Menschen getötet von den Feinden, als was die selbst geschafft haben. Gott hat wunderbar eingegriffen. Und einmal sogar, dann bleibt die Sonne stehen. Josua betet und spricht mit Gott und dann bleibt die Sonne stehen fast einen ganzen Tag und der Mond auch. Ich habe mich gefragt, was passiert physikalisch eigentlich dann im Hintergrund gerade? Keine Ahnung. Gott hat das ja alles in der Hand. Selbst solche Dinge sind für Gott kein Problem. Und Vers 42 in Kapitel 10 fasst das zusammen. Und Josua eroberte alle diese Könige samt ihrem Land auf einmal. Denn der Herr, der Gott Israels, kämpfte für Israel. Das war die Erklärung. Josua war mutig und stark, aber Gott kämpfte für sie. Und Kapitel 11 geht es dann auch so ähnlich weiter. Da eroberten sie den nördlichen Teil Und da steht auch, dass Gott ihn mal ermutigen musste. Die ganzen Völker haben sich nämlich alle zusammengetan. Die dachten, ey, wenn die jeden Einzelnen vertilgen, das ist ja einfach. Aber wir machen uns jetzt alle zusammen. Da steht, die waren wie Sand am Meer. Aber Josua besiegte die Feinde und er tat, wie Gott es ihm geboten hatte, Vers 15. Fazit, Josua hat erlebt, man kann Gott vertrauen. Erst Vertrauen und Gehorsam und dann wird Gott seine mächtige Hand zeigen. Schritt für Schritt, so wie man Fritz Siebers in einem Lied ausdrückt. Für heute und hier, für den Schritt gerade jetzt vor mir, gibt mir Gott alle Kraft, die ich brauche. Es ist hier, es ist heute, Gottes Ort, Gottes Zeit und ich weiß, das verspricht er mir für morgen dann auch. Soweit unser Vorbild Josua. Stark und mutig damals, stark und mutig heute auch. Gilt es auch uns? Wie können wir es praktisch erleben? Wo fordert Gott mich auf, stark und mutig zu sein? Welches Land soll ich mit seiner Hilfe einnehmen? Wo gibt Gott mir Aufgaben, die mir vielleicht auch zu groß erscheinen? Wo möchte er in meinem Leben seine Kraft beweisen? Wir haben hier die Verse 7 und 8, ja, noch an der Wand. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Gott hat uns in dem Wort, in seinem, was er sagt, nicht nur Verheißungen gegeben, sondern auch Aufgaben. Andere Aufgaben, als Josua damals hatte. Aber die Rangehensweise ist gleich. Einige von diesen Aufgaben erscheinen uns vielleicht unmöglich. Aber wir sollen es mit Gottes Hilfe einnehmen. Wir werden auf Mauern stoßen, die wir einreißen sollen. Wir werden Riesen begegnen, die wir besiegen sollen und auch können. Dann liegt es an uns, ihm unser Vertrauen konsequent zu schenken und mutig zu sein. Es bedarf wirklich Mut, sich auf Gott zu verlassen. Aber wenn man ihn schon kennt, dann wird man nicht sagen, dass das Mut ist. Man wird sagen, ich weiß ja, wer es ist. So wie wenn ich in ein Boot steige und da eben auch schon mal drin war, dann habe ich nicht Angst, da reinzusteigen, sondern ich weiß, es wird mich tragen. Wenn man es schon mal erlebt hat, ist es deutlich einfacher. Entscheidend ist also, wer verspricht mir was? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist überall, wo du hingehst. Was haben wir für ein Land einzunehmen? Ich dachte erstens an den Missionsbefehl, Matthäus 28. Jesus sagt, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Der Kampf gegen das Heer des Satans. Menschen aus der Gefangenschaft herausrufen. Menschen, die in seiner Macht stehen. Und was sagt Jesus hier? Ihr macht das schon? Nein, er sagt auch, ich bin bei euch alle Tage. Also der Grund für Mut ist genau der gleiche wie damals bei Josua. Ich bin bei euch. Wir dürfen Zeugnis sein dort, wo wir stehen. Und dafür braucht es Mut und dafür braucht es Kraft. Etwas anderes, was uns vielleicht im Alltag begegnet, mir zumindest, ist das Thema Vergebung. Kolosser 3, ich dachte jetzt einige Punkte einfach aus Kolosser nur zu erwähnen. Kolosser 3, ertragt einander, Vers 13, und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Ist das zu viel verlangt? Gibt es jemanden, wo du vielleicht sagen würdest, boah, schwierig, wirklich vergeben? Wenn du wüsstest, was der getan hat und wie es mir geht. Für Israel war damals das Land erobern auch zu viel. Aber sie waren stark und mutig. Sie haben Gottes Verheißung für voll genommen und sie haben Sieg erlebt. Vielleicht sagst du, ich schaffe das nicht. Das stimmt. Aber Gott will dir ja helfen. Sei mutig und sei stark. Dann geht es in Kolosser 3 um zwischenmenschliche Beziehungen, ganz viel. Ich greife nur einiges raus und einfach Vers 18. Das an die Frauen in diese Ehebeziehungen. Ihr Frauen, ordnet euch an euren Männern unter, wie sie es gebührt im Herrn. Vielleicht scheint es dir unmöglich, weil dein Mann so komisch ist. Sei stark und mutig. Vers 19. Ihr Ehemänner, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Vielleicht tust du dich doch damit schwer und sagst, wenn sie doch ein bisschen einfacher wäre. Sei stark und mutig. An die Kinder. Vers 20. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Vielleicht bist du extrem enttäuscht von deinen Eltern. Und vielleicht zu Recht. Hätte ich andere Eltern, dann ja. Aber jetzt bei denen? Gott weiß ja, was du für Eltern hast. Und dann wird er auch entsprechend Kraft geben. Er will dir helfen. Sei du nur stark und mutig zu tun, was Gott sagt. Nur dann wirst du gelingen haben. Der Grund, warum sie Ai nicht eroberten, war ja das, weil ein Achan etwas mitgenommen hat, was sie nicht sollten. Und als sie das beseitigt haben, hat Gott gesagt, dann bin ich auch wieder mit euch. Aber anders kann ich euch leider nicht helfen. Eine ganz schwere Aufgabe, die wir haben, ist, unsere Feinde zu lieben. Jetzt habe ich, glaube ich, gar nicht solche Feinde. Vielleicht hast du andere. Vielleicht fällt dir aber jemand ein, wo du sagst, den lieben? Matthäus 5, Vers 44 sagt Jesus, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen. Gibt es jemanden, der dir das Leben schwer macht? In der Schule, im Beruf, in der Nachbarschaft? Eine Person, die schuld ist, dass es dir nicht besser geht? Gottes Auftrag an dich, liebe deinen Feind. Das ist so wie eine Stadt damals einnehmen. Wilhelm Busch, er hat ja dieses Buch geschrieben, Jesus unser Schicksal, beziehungsweise die Predigten von ihm, erlebt er zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, auch des Ersten. Und einige Predigten von ihm wurden in diesem Buch zusammengefasst, Jesus unser Schicksal, absolut empfehlenswert. Und ich lese mal von ihm. Ich kenne einen Mann namens Dapozzo. Er ist ein französischer Evangelist. Vom Konzentrationslager her hat er einen ganz zerschlagenen Arm. Und der erzählte mir eine Geschichte, die habe ich nie vergessen. Er sagte, im KZ ließ mich um die Mittagszeit mal der Lagerleiter holen. Ich wurde in ein Zimmer geführt, in dem der Tisch gedeckt war, aber es stand nur ein Gedeck auf dem Tisch. Und dann kommt der Lagerleiter. Ich hatte brüllenden Hunger. Und dann setzt sich der Lagerleiter hin und bekommt ein fantastisches Essen serviert. Einen Gang nach dem anderen. Und ich muss stramm stehen und zusehen. Er macht mir vor, wie es ihm schmeckt, und ich sterbe vor Hunger. Aber das war das Wenigste. Am Schluss lässt er sich Kaffee bringen. Dazu stellt er ein Päckchen auf den Tisch und sagt, sehen Sie mal, das hat Ihre Frau Ihnen aus Paris geschickt. Gebäck. Ich wusste, wie wenig es zu essen gab. Und wie meine Frau gespart haben musste, um die Plätzchen zu machen. Und dann fängt der Lagerleiter an, sie aufzuessen. Ich bitte ihn, geben Sie mir wenigstens eins. Ich will es nicht essen. Ich möchte es zum Andenken an meine Frau haben. Und lachend isst er auch das letzte Stück auf. Das war ein Moment, in dem das auf die Nerven fallen, auf einen Höhepunkt kommt, wo man hasst. Und da Pozzo fuhr wörtlich sofort, in dem Augenblick wurde mir klar, was es heißt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Ich konnte den Mann lieb haben. Ich dachte, du armer Mann, keinen Menschen hast du, der dich liebt. Nur Hass umgibt dich. Wie gut habe ich es als Kind Gottes. Ich kann ihn einhüllen in Mitleid und Erbarmen. Er fällt mir nicht mehr auf die Nerven. Da sprang der Mann auf, er spürte das, und rannte hinaus. Da Pozzo hat ihn nach dem Krieg ausfindig gemacht und hat ihn besucht. Da wurde der Mann bleich. Sie wollen sich rächen? Ja, antwortete da Pozzo. Ich will mich rächen. Ich möchte eine Tasse Kaffee bei Ihnen trinken und im Auto habe ich eine Torte mitgebracht und die essen und trinken wir jetzt zusammen. Und dem Mann geht es erschütternd auf, dass ein Mensch, der in die Gewalt Jesu gekommen ist, nicht mehr hassen muss. Seinen Feind zu lieben, liegt nicht in unserer Natur. Aber es ist ein Auftrag Gottes, der, ich finde, mindestens vergleichbar ist mit das Land einnehmen. Aber seien wir mutig und stark. Das sind die Aufgaben, die vor uns liegen. Man könnte die Liste fortsetzen. Vielleicht sagst du, ich würde lieber Jericho erobern und die Stadt Ai und so weiter und so spektakuläre Siege feiern und nicht irgendwie diese Dinge. Aber denk daran, was ist das für ein spektakulärer Sieg, wenn ein Mensch Frieden mit Gott bekommt? Wenn zwischenmenschliche Schuld vergeben wird? Wenn die Beziehung in den Familien und Ehen gesund wird? Wenn Hass mit Liebe besiegt wird? Ist das nicht spektakulär? Ich glaube, wir haben sonst ein falsches Bild von wunderbar. Und Gott zeigt uns einen Weg, wie das gehen soll. Möglicherweise ist uns das vielleicht unpassend, wie Gott das möchte. Vielleicht zu viel verlangt oder ja, vielleicht auch einfach nur falsch, weil das macht man heute anders oder wie auch immer oder ich weiß es besser. Lass das Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern lese darin, forsche darin und tu, was Gott sagt. Ich habe heute nicht über Jesus gesprochen, eigentlich unüblich. Aber dieser Herr, der mit uns geht und den wir vor Augen haben sollen, das ist Jesus. Und ich möchte wenigstens noch Hebräer 12 lesen, da wird nämlich klar, wer Jesus ist. Und da merken wir, das hat eine Parallele zu diesem. Ich lese mal die ersten drei Verse. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, damit sind auch Menschen aus dem Alten Testament gerade gemeint, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Da sind wir wieder. Jesus vor Augen haben macht uns stark und mutig. Ich fasse zusammen. Josua hat erlebt, dass man einen Gott an seiner Seite haben darf und dann da ist man stark und mutig. Das war stark und mutig damals. Derselbe Gott spricht auch uns Mut und Stärke zu, gemeinsam mit ihm, unserem Herrn, das Land einzunehmen, das nächste Woche vor uns liegt. Das ist stark und mutig heute. Abschließend noch einmal der Vers 9. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.